Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Es ist schon wieder soweit. Das Quartal ist rum. Wir nehmen heute am 31.03.2026 auf. Ich habe wieder Peter Vosshage von pflegemarkt.com vor dem Mikrofon. Und heute gibt es ein Quartals-Update. Wir sprechen über Managementwechsel, wir sprechen über Deals, wir sprechen über das Baugeschehen und auch tatsächlich heute viel über Technologie. Peter, ich fange erstmal ganz sachte an, was war denn dein Highlight aus dem ersten Quartal 2026? Was sind ja hängen geblieben?
Ja, moin, hallo. Ja, das erste Quartal war für mich ein sehr schönes Quartal. Also wir haben sehr, sehr viele Projekte gemacht und ich bin ja auch viel im Internet unterwegs, genau wie du, um den Podcast vorzubereiten oder unser Portal zu bespielen. Und dann bin ich auf eine Statistik gestoßen, die hat mich persönlich sehr gefreut. Und zwar Statistik über die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen. Und Position 1, was wir ja nicht so oft belegen in Statistiken dieser Art, hat Pflege und Soziales mit mehr als 72.000 mehr Beschäftigten gegenüber 2025. Danach kommt gleich das Gesundheitswesen. Ich habe jetzt nicht in dem Kleingedruckten geguckt. Ich denke, das ist der ärztliche, niedergelassene und Klinikbereich. Und danach die öffentliche Verwaltung. Auch da haben wir natürlich viel Bedarf. Und Lowlight an der Stelle, also verarbeitendes Gewerbe, auch da habe ich ab und zu Berührungspunkte zu, das ist ein schwieriger Bereich, aber da sieht man, wie gut es uns eigentlich geht, was man vielleicht auch, Christoph, auf der Procare gesehen hat. Also ich war da, schöne kleine Veranstaltung, also für eine Messe, ne, relativ überschaubar, aber sehr, sehr viel, fand ich, Dynamik drin in der Veranstaltung und man hat gemerkt, dass es, die Leute sich bewegen wollen, dass sie nach Veränderung suchen und nach Austausch suchen und die Branche ist aktiv und vital.
Ja, also Procare, ich selbst war nicht da, mein Team war schon da und hat auch sehr, sehr gutes Feedback gegeben. Also das war eine runde Nummer und ja, die Zahlen, die du gesehen hast oder die gerade gesagt hast, die beruhigen und beunruhigen mich. Also im ersten Satz beruhigen sie mich, weil ja, logischerweise wir mit einem Produkt und Co. in dem Markt operieren, der anscheinend gerade weiter Kapazitäten aufbaut. Das ist gut. Zum Zweiten natürlich verarbeitendes Gewerbe. Ich sag mal, das hat ja mal einen Rattenschwanz. Also wenn jetzt gerade, das ist ja die es zuerst abbekommen in der Wirtschaft, das verarbeitende Gewerbe natürlich abbaut, Arbeitsplätze verliert, da geht natürlich an, warum gehen die verloren, weil Umsatz irgendwo mal weggebrochen ist, dann wirkt sich das ja zwangsläufig auch auf das ganze, auf die ganzen Steuereinnahmen des Staates aus. Und das wirkt sich dann wiederum irgendwann nachgelagert auf auch die Pflege und das Gesundheitswesen logischerweise aus. Also na, mal gucken. Also ich bin da noch ein bisschen skeptisch und gleichzeitig freue ich mich natürlich, dass da mehr Kapazitäten geschaffen werden im Gesundheitsbereich.
So. Genau, ne? Wir sehen ja auch, okay, es gibt vitale Industrie, viele Managerwechsel in den letzten Monaten. Die Kollegin, die den Chart aufbereitet, den wir gerne veröffentlichen auf Pflegemarkt, das ist wirklich ein Wimmelbild fast schon. Also ich habe das früher mit meinem Sohn immer gerne mit uns angeguckt, wie innerhalb der Branche gewechselt wird. Es ist natürlich viel los und ich glaube, ein bekannter Name, Eva Lettenmeier, die du auch sehr gut kennst, ist jetzt zu Cosana gegangen. Bei Cosana nach dem Zuzug von Herrn Kabeck ist da wirklich viel passiert und bei Cosana wird sich neu aufgestellt.
Ja, mit der lieben Eva hatte ich ja zusammen einen Podcast, nämlich den Pflegebewegt-Podcast. Da haben wir in mehreren Episoden mit ja, so den entscheidenden Köpfen der Branche gesprochen. Den gibt es jetzt leider nicht mehr. Sie ist sehr, sehr, sehr eingespannt jetzt bei Cosana. Das kann ich auch auf jeden Fall verstehen und wünsche dir da alles Gute. Und neben Eva ist ja noch viel, viel mehr passiert bei Cosana. Also man hat das Gefühl, da ist gerade ganz schön Umbruch, oder?
Genau, Calogero Alar, CEO bei Cosana, neu und auch Carsten Brockmann, Leitung Expansion, neu dazugekommen. Also durch den Wechsel von Herrn Kabeck wirklich viel passiert. Auch bei der Specht-Gruppe sehen wir sehr, sehr viel Aktivität. Neuer Geschäftsführer Björn Siemer, auch die Sabine Amon zur Specht-Gruppe gewechselt. Und auch da sieht es so aus, als wenn viel Bewegung ist. Der Heinz Beckmann aus der Geschäftsführung ausgetreten, auch gewechselt, wieder neue Verantwortung. Und auch bei Compassio gibt es einen neuen CEO, den Florian French. Also die Branche ist in Bewegung und ja, wir werden das weiter beobachten, was noch passiert.
Ja, also erstes Quartal ist so ein bisschen Bäumchen wechselig auf jeden Fall. Während die einen Träger so im Umbruch sind, geht es bei anderen Trägern so ein bisschen aufs Ende zu. Also es gab ja trotzdem auch ein paar Insolvenzen. Also nicht so schlimm, glaube ich, wie die letzten Jahre, aber bisschen Schwund gab es auf jeden Fall, oder?
Genau, also was mir aufgefallen ist, wir haben jetzt auch nur die ersten Monate, die ersten beiden Monate aus dem letzten Jahr verglichen, weil dieser Monat noch nicht fertig ist. Und wir sehen auffällig viele Tagespflegen in der Schließung, was auch erklärlich ist, weil Tagespflegen, die sehr klein sind, 9 Plätze, 10 Plätze, sind von der Tragfähigkeit her sehr, sehr schwierig zu managen. Also man braucht eine permanente Vollauslastung, weil man ja keine Vorhaltekosten bezahlt bekommt. Und von daher ist das sehr schwierig, eine Tagespflege zu betreiben, ohne beispielsweise ein betreutes Wohnen in der Nähe. Das funktioniert im Verbund, aber ich sag mal, als einzelner Pflegedienst mit einer kleinen Tagespflege ist das herausfordernd. Und da sehen wir allein im Februar, Januar, Februar 37 Schließungen. Das fand ich sehr, sehr viel. Im letzten Jahr waren es 9. Und da gucken wir immer sehr genau hin. Das ist wirklich auffällig. Und ich kriege das auch aus den Gesprächen mit den Betreibern mit, dass eine einzelne Tagespflege jetzt nicht das ist, was hoch im Kurs steht. Und das merke ich eben auch bei den Insolvenzen, bei den Schließungen. Also wir sehen im Moment doch relativ viele ambulante, teilweise stationäre Einrichtungen. Also Domus Cura hat mehrere Pflegeheime für mehrere Pflegeheime Insolvenz anmelden müssen. Das ist aber, nimmt aber stark ab. Das merken wir, da ist das Ruhe reingekommen. Bei den Ambulanten sehen wir natürlich immer noch Nachwehen. Ne? Also Kenby ist ja in die Insolvenz gerutscht. Dann Pflegewerk, viele Standorte aufgefangen. Pflegewerk konnte nicht alle Standorte dann weiterführen, hat da auch wieder Standorte abgegeben. Insofern sieht man doch noch so Nachwehen aus dieser wirklich starken Insolvenzwelle. Aber ich kann da ein bisschen Entwarnung geben, wenn man so will. Das hat sich wirklich stabilisiert und beruhigt. Und um nach vorne zu gucken, was Positives auszunehmen ist, wir sehen eben bei den Neubauten, bei den Gründungen, also den Eröffnungen, sehen wir vor allem teilstationäre Konzepte. Also Wohngruppen, betreutes Wohnen sind sehr stark zu, also sowohl im kleinteiligeren Bereich, 20 Apartments, 30 Apartments, aber auch im größeren Bereich. Das passt auch zu den Entwicklungen. Ne? Die GIMF ist bei Ambulantes eingestiegen, Ambulantes auf Wachstumskurs. Viele teilstationäre Betreiber, die können noch leichter agieren. Die Bauprojekte sind nicht ganz so riesig, die Finanzierung nicht ganz so schwer zu stemmen. Und es ist natürlich regulatorisch etwas einfacher zu betreiben.
Ja, und was man natürlich auch, also was ich zumindest häufiger gesehen habe, ist dann eben diese Kombi-Projekte, ne? Dass man sagt, du hast zum einen betreutes Wohnen, Servicewohnen, hast trotzdem noch eine Tagespflege, dann aber, ich sag mal, vor allem für deine betreuten Wohnmieter. Also das scheint es ja schon öfter zu geben, aber ich stimme dir dazu, das sehen wir auch bei uns beim Caretable relativ häufig jetzt, dass doch Tagespflegen, also diese solitäre Tagespflege auf der grünen Wiese, die nicht an irgendwie ein anderes Konzept angeschlossen ist, die haben zunehmend schwerer, zum einen aufgrund ihrer Größe, also so diese 9 bis 10 Mann Tagespflegen, das ist schwierig, das wird wahrscheinlich dasselbe Schicksal sein wie jetzt die 30 bis 40 Betten Pflegeheime, das ist ja auch am Zurückgehen. Und zum anderen hatte ich das Gefühl, das habe ich auch mal als Feedback bekommen, dass nach Corona die Auslastung nie wieder dieselbe war in den Tagespflegen, dass man einfach da tatsächlich auch auf Kundenseite ein Auslastungsproblem hatte. Das war zumindest das, was uns immer mal kommuniziert wurde. Weiß ich nicht. Also wenn hier jemand zuhört, der Tagespflegen betreibt, der kann das ja gerne mal anschreiben, also was da so noch dahinter steckt.
Genau, das haben wir auch mitbekommen und das ist vor allem bei Tagespflegen, die so klein sind, wenn man 9 Plätze hat, dann muss man eigentlich immer 8 Leute da haben. Der 9. ist dann für das Geschäftsrisiko, also ja, für den Gewinn. Und wenn dann einer fehlt, der kann morgens absagen und dann kriege ich ja auch kein Geld. Also das ist schon ein schwieriges Konzept. Ne? Hm.
Was waren denn bei euch auf dem Dealradar, also die hauptsächlichen Deals? Gab es was Großes? Also von Dominep und Vitanas habe ich zum Beispiel gelesen, ist auch bei mir angekommen.
Ja, genau. Also das ist natürlich ein Riesendeal gewesen, Vitanas. Also wir haben hier die Karte in unserem Board drin. Also damit offiziell flächendeckend in Deutschland vertreten. Der Deal ist natürlich riesengroß und damit steigt natürlich die Gruppe dann zu einem Top-Betreiber in der Region oder in Deutschland auf. Sind, ich glaube, 8.000 Betten aktuell. Das ist ein riesen Koloss. War auch lange im Markt diskutiert. Also man hat gemerkt, dass da irgendwas unterwegs ist. Ne? Wir kriegen das natürlich öfter mit, wenn wir dann nach Daten gefragt werden oder so. Insofern Glückwunsch zu dem Deal. Ansonsten merken wir natürlich, dass es sehr kleinteilig wird. Also da gibt es einzelne WGs, die aufgekauft wurden. Wir haben Vitus Care, hat zwei WGs gekauft, ein neuer Betreiber, der noch nicht da war. Das erwähnen wir immer ganz gerne, weil das natürlich interessant ist, wenn sich wirklich Unternehmen auch in den Markt reintrauen. Gründen ist das eine. Ich habe hohen Respekt vor Gründern, natürlich. Das Kaufen eines Unternehmens ist natürlich noch schwieriger oder risikoreicher, weil man natürlich das auch normalerweise finanzieren muss, relativ schnell und nicht bootstrappen kann, wie man das oder sagt. Insofern herzlichen Glückwunsch dazu. Und wir merken auch aktuell, dass wieder mehr Deal-Geschehen im Markt ist. Also ich werde oft zu Expertengesprächen eingeladen. Da geht es auch nicht nur um Betreiber, sondern auch um Dienstleistungen, die Industrie hinter der Pflege. Da wird viel vorbereitet. Ich schätze mal, dass da in Q3 werden wir da mehr sehen. Ich höre auch von einem größeren Betreiber, der im Markt unterwegs sein soll. Insofern bin ich da guter Dinge. Aktuell muss man fairerweise sagen, es ist nicht die beste Zeit, Pflegeunternehmen zu verkaufen. Also ich würde es in den nächsten 6 Monaten nicht anstreben, weil unsere Branche hat ein bisschen gelitten. Das habe ich auch schon, glaube ich, 2-3 Mal erwähnt. Wir sind, sage ich mal, doch sehr, sehr, sehr stark im Fokus der Investoren gewesen, was auch gut ist, weil natürlich sehr, sehr viel Angebot dadurch entstanden ist. Gab auch Übertreibungen, ganz klar. Aber es ist natürlich, wenn Banken so ein bisschen das Vertrauen in so eine Branche verlieren, dann gibt es eben schlechtere Finanzierung oder gar keine. Und das merken wir natürlich und das drückt auf Kaufpreise. Also wenn ich heute verkaufen muss, dann ist es leider so, dass wir nicht so viele Käufer sehen im Moment, ne? Weil der Markt ein bisschen an Robustheit eingebüßt hat, vor allem in der Wahrnehmung.
Apropos Zinsen, Neubauten, stationäre Pflegeheime haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Gibt es da irgendwas Neues oder ist der Trend gleichbleibend? Also ich meine, du hast schon gesagt, also teilstationäre Wohnkonzepte sind da eher gefragt, aber gibt es neue stationäre Pflegeheime?
Ja, 13 Stück. Okay. In 2 Monaten. Das ist ungefähr, es ist ein ganz bisschen weniger. Es waren ja eh nie viele. Also wir haben ja so einen Bauradar und den verkaufen wir auch. Und das ist sehr, sehr mühsam, das zu recherchieren. Aber es sind halt immer nur 7 oder 8 im Monat. Und das ist, jetzt sind es halt am Ende 6. So, das ist natürlich dann prozentual ein Abschwung. Und wir merken einfach, dass diese Dynamik mit was wird geschlossen, was wird neu gebaut, immer so gen Null tendiert. Das ist.
Ich bin da ja noch nicht so lange da, die Daten habt ihr ja schon länger, aber gab es auch mal Zeiten, wo wirklich jeden Monat 30, 40 neue Pflegeheime aufgemacht haben?
Nee, das nicht. Also bei Tagespflegen gab es das. Also es gab mal eine Zeit, da hatten wir 40 bis 50 Tagespflegen im Monat. Da war das wirklich Wahnsinn und da hatten wir bis zu 100 Pflegedienste, die neu gegründet wurden im Monat. Und das ist natürlich eine irre Dynamik für alle die dahinter dann ausstatten und alles, was an Software, an Möbeln und an Gebäuden und das ist runtergekocht. Bei den Tagespflegen sind wir jetzt von Januar bis Februar haben wir 21, ne, das waren neue, genau, also das wären normalerweise wären das über 100 gewesen wahrscheinlich, vielleicht sogar mehr, deswegen da merkt man natürlich, dass die Dynamik ein Stück weit raus ist und deswegen habe ich vorher auch gesagt, dass ich das Gefühl habe, die Branche ist wuselig, also wir beschäftigen uns im Moment immer noch ein bisschen mit uns selber, das merke ich an vielen Stellen, es ist viel aufgeräumt, es ist mehr Ruhe drin, ich höre auch von immer mehr Betreibern, die auskömmliche Pflegesatzverhandlungen geführt haben, aber wir sind noch nicht im Vorwärtsgang, das muss man sagen, ne? Also es ist wieder Ruhe drin, ich glaube die Liquiditätsthemen, so bei denen, die ich kenne, das sieht gut aus und jetzt kann man natürlich dann auch wieder zu einer Bank gehen, weißt du, wenn du Geld verdienst, kannst du auch zu einer Bank gehen und sagen, ich hätte gerne eine Finanzierung. Wenn du keine Kohle verdienst, das findet die Bank dann nicht lustig. Und von daher glaube ich, dass wir da nächstes Jahr auch wieder mehr sehen. Also Ende des Jahres wird es mehr Deals geben, würde meine Prophezeiung sein. Und nächstes Jahr werden wir auch etwas mehr Bauaktivität sehen. In Abhängigkeit dazu, ob wir dann Material haben und Co. Also das würde ich jetzt, also ceteris paribus hat man früher an der Uni gesagt. Also wenn sich sonst nichts ändert, wovon leider nicht auszugehen ist, dann würde ich sagen, könnten wir nächstes Jahr wieder mehr sehen.
Naja, das ist genau wie die Unterstellung des Homo economicus. So realistisch wird das sein in unseren aktuellen Zeiten.
Ja, genau. Aber ich lehne mich mal aus dem Fenster, also nächstes Jahr sollte ein bisschen mehr gehen.
Ey, ich schreibe mir das jetzt auf und lass mich so remind me in einem Jahr, heute in einem Jahr und dann sprechen wir da nochmal drüber.
Genau. machen wir das.
Wir müssten so eine Predictions-Folge machen, weißt du? Was bringen die nächsten zwei? Aber da kannst du dich eigentlich nur in die Nesseln mitsetzen, also so oder so. Naja, aber kommen wir zum Technologiesegment. Und das, also, ich muss da vorab sagen, also jetzt mein Highlight im ersten Quartal, ich hatte dich ja eingangs zu deinem Highlight gefragt, war, dass ich für mich wirklich in der Tiefe das Thema AI aufgearbeitet habe und entdeckt habe, was damit mittlerweile geht. Also mal als Beispiel, du konntest vor 2 Jahren habe ich mal, da kamen so diese ersten Lösungen, vielleicht vor 3 Jahren, wo man, sag ich mal, Landingpages, kleine Websites und so weiter mit AI bauen konnte. Das hast du gemacht, sah aus wie Hulle, sah wirklich furchtbar aus, hat überhaupt nicht funktioniert, war nicht zu maintain. Dann habe ich das eine lange Zeit lang, muss ich zugeben, abgeschrieben, habe da nicht nochmal reingeguckt, weil ich dachte, okay, ist Quatsch, funktioniert nicht gut. Und dann durch Zufall habe ich dann Anfang des Jahres mal einen Tipp bekommen, hey, schau dir mal das an, schau dir mal Claude Code an, schau dir mal Lovable und wie sie alle heißen an und habe mich dann seitdem so reingefuchst. Und ich hänge jetzt wirklich, also meine Frau muss mich jetzt mittlerweile jeden Abend vom Laptop wegeisen irgendwann 22 Uhr und sagen, ey, jetzt ist Schluss hier, wir gehen jetzt ins Bett. Weil ich dann doch noch irgendwas ausprobiere, irgendwas baue. Und also, es ist so cool, was du mittlerweile damit machen kannst. Und also ich bin jetzt einfach so davon überzeugt. Also es macht mir Angst, weil ich sehe, okay, es wird so viel Disruption einfach bringen bei Jobs, bei denen wir es vorher wahrscheinlich auch nicht erwartet hätten. Gleichzeitig macht es mir auch Mut, weil ich mir denke, okay, da entsteht auch wieder ganz, ganz viel neues Potenzial eben auch für unsere Branche. Und das deckt sich so mit den anderen Sachen, die ich seit Jahresanfang mitbekommen habe. Also, dass eben ein Voice Ende letzten Jahres eine der größten, wenn nicht sogar die größte Finanzierungsrunde für einen Tech-Startup in der Altenpflege bekommen hat. Das spricht da schon dafür, dass ein Fabio beim Contact Forum meiner Session dasteht und sagt, wie viele Millionen Euro sie in den kommenden 2 Jahren in KI für die Gesundheitswirtschaft oder für den Gesundheitsmarkt investieren werden. Gleichzeitig auch wieder Contact Forum, da durfte ich ja so eine Innovators-Session mal leiten. Da war Fabio dabei von Voice, da war Maximilian Greschke von Recare dabei und Christoph Guckelberger von Bringdiesel. Und der Maximilian Greschke, der saß dann noch ganz frech, wahrscheinlich hat er sich sein verschmitztes Grinsen noch verkniffen, mit da in diesem Podium und hat noch gar nichts erzählt. Und am nächsten Morgen gucke ich auf LinkedIn und sehe seinen Beitrag und sehe, ja, die haben auch mal eben, ne, viel Vorarbeit, 37 Millionen Euro für die Weiterentwicklung ihrer Lösungen, vor allem auch mit einem KI-Fokus für Kliniken und Pflegeeinrichtungen eingesammelt. Das waren Zahlen, da hast du dir vor 1-2 Jahren noch gedacht, was? So, ich weiß noch, wir haben vor einem Jahr über Mio, auch heute Teil des Podcasts, gesprochen. Die hatten 15 Millionen, glaube ich, eingesammelt. Das war schon eine verdammt große Runde, muss man dazu sagen, für unsere Age-Tech und Pflegetech-Verhältnisse. Also deswegen, also erstmal Glückwunsch an Maximilian und das ganze Team von Recare. Ich bin gespannt, was sie draus machen.
Ja, echte super Dynamik, ne? Und neben den Startups, die wir haben, merke ich das auch. Ich habe zwei enge Netzwerkpartner, Mia Casa, André und René, die sich auch auf KI-Themen jetzt spezialisiert haben für sich selber und versuchen, die Verwaltung damit in den Griff zu kriegen. Weil das, was wir natürlich vielleicht bei uns letztes Jahr auf dem Forum in Dessau gehört haben, okay, wir sind Weltmeister in der Dokumentation, aber irgendwie Anfänger in der Nutzung unserer Daten, die wir haben. Und die KI gibt uns die Möglichkeit, und zwar nicht irgendwem da draußen, sondern auch wirklich den Betreibern selber die Möglichkeit, diese Riesenmengen wieder zu nutzbar zu machen. Und ich habe da ganz tolle Beispiele gesehen und das finde ich persönlich sehr, sehr stark, was da jetzt für die Otto-Normalverbraucher, zu denen ich mich auch noch zähle. Ich bin, glaube ich, technisch affin, aber ich kann jetzt wieder Sachen machen. Ich bin so ein bisschen freier als früher und muss nicht mehr 1000 Leute fragen, sondern kann meine Ideen auch mal testen und das finde ich ganz toll.
Ja, das stimmt. Und also ja, es ist wirklich, es geht noch nicht so, ich arbeite damit jetzt jeden Tag, aber es geht noch nicht so richtig in meinen Schädel rein, was damit in Zukunft passieren wird. Naja, ansonsten, es gab auch weitere Finanzierungsrunden. Ihr habt ja das jetzt auch sehr schön aufgestellt, muss ich sagen, auf pflegemarkt.com. Also HelloMed hat auch nochmal, ich glaube, 6 Millionen Euro abgegriffen. Ne? Also da fließt auch rein. Also die sagen, okay, sie bauen ein HelloMed OS, also Operating System, für die Digitalisierung der Prozesse zwischen Pflegeunternehmen und Apotheken. Zum Beispiel. Also da passiert im Prinzip auch ganz, ganz viel. Und was ich ganz besonders spannend fand, das ist mir in der Recherche dann aufgetaucht, war ein Startup namens, jetzt habe ich den Namen vergessen, Hey Care. namens Hey Care. So, Entschuldigung. Das hieß früher Hey Nanny. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu einem unserer allerersten Podcasts. Wenn du dich entsinnst, wir haben irgendwann mal darüber gesprochen, dass es ein Problem ist, auch für größere Betriebe, dass Mitarbeitende in Teilzeit gehen, mit den Stunden runtergehen, weil sie nicht Kinder haben oder Kinder bekommen, sondern weil sie pflegende oder zu pflegende Angehörige haben und einfach keine Kapazitäten zum Beispiel in den Tagespflegen oder betreuten Wohnanlagen und so weiter bei sich vor Ort finden. Dann haben wir damals gesagt, hey, eigentlich wäre neben der Betriebskita doch eine Betriebstagespflege auch so ein Konzept, wo man mal so drüber nachdenken könnte. Und wir haben da auch einige Nachrichten zu bekommen, die das auch sehr spannend fanden von Betreibern tatsächlich. Und Hey Nanny, die sich jetzt in Hey Care benannt haben, ist eben eine Plattform. Die haben auch ein paar Millionen Euro, 4 Millionen Euro Funding eingesammelt. Und da geht es darum, das ist quasi eine Mitarbeiter-Benefit-Plattform für Unternehmen, also wie zum Beispiel irgendwelche Konzerne. Und darüber haben dann die Mitarbeitenden Zugriff auf Services zur Unterstützung, wenn man eben pflegende Angehörige hat, also irgendwelche Beratung und. Also das fand ich schon einfach aus diesem Grund sehr spannend.
Das ist total cool, vor allem, wenn man überlegt, ich denke jetzt mal laut, dass wenn ich so einen Service habe und ich weiß, dass das Unternehmen in der Regel, also größere Unternehmen auch bereit sind, monatlich etwas dafür zu bezahlen, dass sie Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Ich sag mal so, es gibt dann Beratungen, auch was mache ich, wenn ich Suchterkrankungen habe oder was auch immer, da gibt es dann Services, Fürstenberg-Institut hier in Hamburg macht sowas. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt da draußen Pflegedienste, die eine Tagespflege haben, wo ein oder zwei Plätze ständig nicht belegt sind und ich aber regional mit der Wirtschaft mal spreche und sage, okay, wenn mir 10 Unternehmen vielleicht hier monatlich ein bisschen Geld bezahlen und wenn die ein Problem haben, dann können diejenigen ihre Angehörigen bei mir in die Tagespflege bringen. So, das wäre doch toll. Und da merkt man natürlich, unsere Branche ist ja gar nicht in solchen Vertriebsstrukturen unterwegs, weil wir natürlich Richtung Kasse gucken, Richtung Patient gucken. Aber wen gibt es da draußen noch, der sich für unsere Leistung interessieren kann? Und man poolt das eventuell, also die Wirtschaft in, weiß ich nicht, alle Unternehmen in Itzehoe legen ein paar Kröten zusammen und retten dafür 10 Tagespflegen. Weil die Tagespflegen werden ja, ne, wir machen die jetzt zu, die sind alle da. Ne, und jetzt machen wir sie zu, weil wir leider noch diesen Bedarf aus unternehmerischer Sicht vielleicht noch gar nicht so entdeckt haben. Ne? Und das wäre doch mal ein interessanter Ansatz vielleicht für so einen KI-Tag. Wir programmieren mal eine Plattform dafür.
Oder ja, so ein AI-Pflege-Hackathon.
genau. Und was kann man eigentlich, weil wir müssen uns rausbewegen und gucken, mit wem können wir noch arbeiten, der vielleicht nicht im Gesundheitswesen ist, der auch ein Interesse hat und für den das nicht ein Problem ist, mal 100 Euro im Monat zu bezahlen, dafür, dass dann eine Versorgung vorgehalten wird.
Ja, wahrscheinlich das Problem wäre, dass die 100 Euro da in dem Fall nicht genug wären, aber...
Ja, aber wenn du 100 Unternehmen hast und wir kennen diese Bedarfe gar nicht, ne? Ja. Also wie viele Mitarbeiter, die wenigsten Unternehmen erfassen das bei sich selber, wie viele Mitarbeiter haben pflegebedürftige Angehörige und so, also das ist ein riesen Bereich, der ganz spannend ist.
Ja, ansonsten weitere Tech-News, die mich sehr gefreut hat, das liebe Team von Mio rund um Jasper Böckel, ist Teil des Agentic AI Hubs, das Digitalministerium der Bundesregierung. Wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen und hatte da eben letztes Jahr eine große Finanzierungsrunde mit 15 Millionen Euro gemacht und jetzt hat, ich glaube Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres war das, auf jeden Fall Mio ein neues Produkt gelauncht, Formfix, das soll quasi ja auch in diesem Verwaltungswahn rund um die ganzen Pflegeanträge und Co. helfen, das mithilfe von KI auszufüllen und dabei beraten. Und was ich ganz interessant fand, dieses Programm, das soll eben systematisch agentische KI-Lösungen in der deutschen Verwaltung erproben und eben weiterentwickeln und hoffentlich dann auch einführen. Und da gab es ganze 600 Bewerbungen drauf und Mio ist jetzt eins von 18 Pilotprojekten, die dafür ausgewählt wurden. Fand ich cool. Also finde ich auch cool, dass man den Bedarf auch in diesem Bereich da sieht und nicht alle Pilotprojekte, ich sage mal jetzt in anderen Teilbereichen der Verwaltung stattfinden, sondern eben auch ein Teil davon in der Pflege. Also Glückwunsch da ans Team. Den Jasper hole ich mir demnächst auf jeden Fall auch nochmal vors Mikrofon. Ja, und ansonsten bei uns gibt es ja auch ein paar News. Also Pflege Digital Summit 3. und 4. November 2026 steht jetzt fest. Dieses Mal nicht im Bauhaus, sondern im Eichenkranz im schönen Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Also coole Location. Also wirklich mit ganz tollem Ausblick, auch wenn das Spannende natürlich vorne auf der Bühne und nicht, wenn man aus dem Fenster schaut, passiert. Wir haben auch schon einige Kandidaten als Referenten akquirieren können. Dem Kip Sloan, den liege ich ja schon lange in den Ohren. Der wird ein bisschen zeigen, er arbeitet da im Service Living, ne? Und wird zeigen, okay, was kann man sich zum Beispiel aus der Hotellerie in der Pflege oder in der teilstationären Pflege zum Beispiel abschauen, digitalisierungstechnisch, das finde ich super spannend. Der Jens Fritsch von der Diakonie Ruhr, da sind wir jetzt wiederum bei Recare, auch sehr, sehr großer sozialer Träger, wird unter anderem eben über die Recare-Integration trägerweit sprechen. Die haben ja auch Kliniken, aber eben auch viele Pflegeeinrichtungen. Deswegen, da ist das ein sehr, sehr relevanter Use Case. Und Recare versucht ja immer stärker auch, ich sag mal, neben dem Entlassmanagement in den Kliniken eben in das, ja, in die Bewohnerakquise für Pflegeeinrichtungen reinzugehen, dass man diesen Prozess eben, dieses Onboarding vereinfacht. Und zum Dritten, da bin ich gerade schon sehr dabei, auch mal das ganze Thema Venture Capital aufzuarbeiten, weil ich glaube auch für mich, für viele Leute aus den Betreibern ist ja auch mal ganz interessant, wie blicken denn diese Leute, die dann zig Millionen Euro in Tech-Lösungen für Pflege investieren, wie ticken die, wie blicken die auf den Markt der Pflege, wie blicken die generell auf den Healthcare-Markt, wie treffen die ihre Entscheidung, ist für die Pflege überhaupt ein attraktiver Markt zu ihrem Ganzen oder sagen die, es war nämlich vor ein paar Jahren war das noch so, dass man gesagt hat, boah, das ist jetzt hier zu risky, also es gibt da keine klaren Umsatzwachstumsmöglichkeiten, einfach weil die Refinanzierung der Pflegeeinrichtung wiederum so reglementiert ist, dass man da gar nicht sagen kann, okay, du hast jetzt hier deinen typischen Hockeystick und das Unternehmen wächst eben mit 100-200% jedes Jahr. Ja, also das heißt, da wollte ich einfach die View mal auch auf Investorenseite, auf die ja, Möglichkeiten, die sich eben in der Pflege geben, auf die Bühne bringen. Und ich kann schon sagen, wir haben da, ich verrate jetzt noch nicht wen, aber wir haben da, glaube ich, gute Leute gefunden.
Ja, ganz toll. Also ich bin da auch sehr froh, dass wir die Location jetzt fest haben, dass wir wieder in die Planung gehen können, dass wir die ersten Referenten on track haben und wir werden wieder die Top 40 am Vorabend machen. Ja. Wir werden wieder ein kleines rauschendes Fest feiern. Da müssen wir irgendwie gucken, dass, wie wir Hasi aus Dessau nach Wörlitz kriegen.
Ist nicht aber so weit weg, den kriegen wir schon rüber.
Ja, den kriegen wir rübergefahren und so holen wir ihn mit dem Auto hin und dann werden wir irgendwie hinkriegen. Und nee, da freuen wir uns sehr drauf. Und wir haben noch ein kleines Schmankerl dieses Jahr uns ausgedacht.
Ja, also anlässlich Connex Vivendis 40. Geburtstag sozusagen. Nein, wir haben gesagt, okay, das mit dem Pflegedigital Summit, das ist so cool, das funktioniert so toll. Wir wollen aber nochmal ein Format machen, was sich quasi wirklich dann auf AI und also wie wirklich heute schon AI in der Pflege, entweder in der Verwaltung oder wirklich in operativen Prozessen, Mehrwert schafft. Weil ich sag mal, ich glaube, viele haben da so eine große Vision und irgendwann kommt da was, aber ich sehe, und ich bin ständig auf der Suche für den Podcast, wenig AI-Projekte, die wirklich mal in der Operative ankommen, die wirklich jetzt schon Mehrwert schaffen in den Einrichtungen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen eine zweite Veranstaltung, das sind die sogenannten Pflegedigital AI Labs. Labs also soll heißen, okay, rumprobieren, Laborbedingungen. Wir haben jetzt auch nicht die Weisheit mit den Löffeln gefressen. Das heißt, wir sind da auch ergebnisoffen, sage ich mal, wenn wir da reingehen. Und die Idee dahinter ist, eine kleine Veranstaltung im Hotel Vivendi vor dem Geburtstag, dem 40. von Connex Vivendi als einem der führenden Pflegesoftwareanbieter. Und da haben wir drei Sessions geplant, zum Beispiel mit den Johanniter, da geht es ganz grob um das Thema AI und Telefonie. Dann der Thomas Althammer, ist ja, ich würde sagen, schon einer der führenden auch Datenschutzexperten, aber das Coole ist bei ihm, er sieht das Thema Datenschutz, würde ich sagen, pragmatisch. Also er ist jetzt nicht so jemand, der dann das immer als Keule schwingt, um Innovation zu verhindern, sondern er sagt, okay, wie sieht es denn wirklich aus? Was können wir denn wirklich mit unseren Möglichkeiten machen und was müssen wir eben anpassen, damit wir was machen können? Also auch sehr, sehr unterhaltsamer Typ, muss man dazu sagen, also sehr kurzweilige Vorträge. Ein dritter Vortrag oder eine dritte Session, muss man eher sagen, es hat eher Workshop-Charakter als, ich sag mal, Frontalbeschallung, ist da noch offen. Wird eine ganz kleine Veranstaltung, also 20, 25 Leute, tagsüber eben kleines Programm, abends geht man zusammen in eine coole Weinbar. Ja, die gibt es jetzt, glaube ich, auch schon als Tickets zu kaufen, ne, auf pflegedigital.com.
Genau, und es ist vielleicht auch zum Hintergrund, ich hatte einige Gespräche auch mit Leuten und habe gemerkt, okay, da ist noch so ein bisschen Respekt davor auch. Es gibt natürlich Events, wo es darum geht, wie benutze ich Claude Code oder Gemini oder was auch immer. Und da gibt es natürlich dann immer erstmal einen technischen Blick und dann werden vielleicht Webseiten gebaut. Aber was wir machen wollen ist, wie kann ich das wirklich bei uns in der Pflege umsetzen und voneinander lernen, ganz offen. Es gibt keine Voraussetzungen, ich muss das nicht vorher schon alles gemacht haben. Wir wollen wirklich ein Netzwerk schaffen, um sich auszutauschen, was etwa aus unserem Pflege-Digital-Summit verlängert, weil wir haben immer wieder so die Rückfrage bekommen, können wir nicht einen Workshop machen beim Digital-Summit? Aber man muss fairerweise sagen, welche Workshops will man anbieten, wie lange sollen die sein, am Vorabend sitzt man nett zusammen, dann ist der eine vielleicht ein bisschen müder als der andere. Das heißt, wir wissen nicht genau, wie wir den Workshop-Teil in den Summit reinbekommen wollen, da arbeiten wir dran. Wir werden dann Teile aus der Agenda in solchen Labs verlängern und uns da dann coole Leute zusammensuchen und wirklich auch ein Wissens-Hub aufbauen, dass man davon zehren kann. Und wir haben wirklich auch einen sportlichen Preis, dass wir da irgendwie mit einem blauen Auge vonkommen. Wir investieren mit, weil wir wollen ja was zurückgeben, wir wollen was bauen, wo man wirklich was lernen kann. Weil jetzt geht's los, sag ich mal. Ne, der Startschuss ist da, es ist alle Mittel sind verfügbar und wir wollen natürlich nicht die Fehler alle gleichzeitig machen. Das heißt, wenn man sich einmal im Jahr trifft oder auch zweimal, da kann man viel, viel, viel Geschwindigkeit und viel Dynamik mitnehmen und trifft auch gute Leute.
Ja, genau. Also Ticketpreis liegt bei knapp 200 Euro. Ich kann so viel verraten. Wir gehen da nicht mit einem Plus aus der Nummer raus. Also für Hotel, Essen, eigene Arbeitszeit, die da reinfließt und. Also das, ja, würde ich sagen, kann man vertreten. Ansonsten, ja, Peter, mehr habe ich eigentlich gerade gar nicht. Also wenn jemand noch Infos zu den AI-Labs oder zum Summit selbst haben möchte, wer noch Ideen auch für eine dritte Session bei den AI-Labs hat oder konkrete AI-Use-Cases jetzt schon in der Pflege betreibt, die er da vorstellen könnte, wir sind sehr offen. Wir haben wirklich gemerkt, also es ist nicht so leicht dafür auch Referenten zu akquirieren, weil viele dann eben sagen, oh, ich traue mich noch nicht und vielleicht ist ja das, was ich da jetzt gerade mache, gar nicht so gut und nicht gut genug. Und deswegen haben wir es jetzt einfach wirklich konkret AI-Labs gemacht. Es soll gar nicht der Anspruch sein, dort auf der Bühne zu stehen und Best Practices schon vorzustellen. Ne? Also wie man jetzt da sonst was mit AI schon macht und da die Rendite um 20% in den jeweiligen Abteilungen oder für den gesamten Träger erhöht. Und es geht wirklich darum, zu zeigen, es passiert etwas, das haben wir vor, gebt mir Feedback gerne dazu in diesem kleinen 20-Mann-Rahmen und in einem Jahr treffen wir uns nochmal und schauen, wie es geklappt hat. So, also das ist der ganze Appeal der Veranstaltung. Ich glaube, da kann man trotzdem unglaublich viel mitnehmen.
Genau. Und ich glaube, was für mich auch wichtig ist, was ich auch beim Summit immer erreichen wollte, ist, man hört ja doch viel oder man sieht viel auf LinkedIn, wo auch dann so ein bisschen übertrieben wird, auch um das für sich einordnen zu können. Ne? Bin ich jetzt eigentlich schon 10 Jahre hinter der Entwicklung hinterher oder ist das auch ein bisschen Geklapper? Und auch das einzuordnen, das hilft, ist für mich auch wichtig, ne? Immer mal wieder einzuordnen, wo stehe ich eigentlich, was können die Tools und was ist manchmal auch dann vielleicht schon ein bisschen übertrieben noch. Ich glaube, da haben wir ein gutes Format. Ja, ansonsten, vielleicht für mich persönlich, ich mache jetzt 2 Monate Auszeit. Das hatte ich Christoph vorher schon gesagt, ich bin 2 Monate raus. Also wer mir eine E-Mail schreibt und mich anruft und es passiert nichts, einfach nicht wundern. Ich werde hier 2 Monate einfach mal nach 20 Jahren Firmenzugehörigkeit für mich nutzen. Freue mich da sehr drauf. Ist heute mein letzter offizieller Termin hier mit Christoph. Und bin dann in 2 Monaten oder 2,5 mit Wiedereingliederung. Bin ich dann in 2,5 Monaten wieder da.
Ja, da freue ich mich sehr für dich, Peter. Da habe ich noch 15 weitere Jahre zu machen. Nee, 14 Jahre nur noch mittlerweile. Dann kann ich mir auch mal 2 Monate Auszeit da gönnen. Aber ich freue mich schon auf deinen kaum übertriebenen LinkedIn-Post zu den 10 Learnings, die du aus deinem Sabbatical gemacht hast. Oh ja. Ja, schön. Okay. Na dann, mach's gut, Peter, und wir sehen uns dann, ja doch, zum nächsten Quartal. Bist ja dann schon wieder da, zum nächsten Quartal als Update.
Das ist ja genau, ich schicke keinen Meister, mal gucken, weiß ich noch nicht.
Ja, das ist ja, also, das ist ja schön, dass er dein Sabbatical so getimt hat, dass wir das nächste Quartals-Update noch machen können.
Perfekt.
Ciao, ciao. Tschüss.